Das Gebot von heute, das wir anschauen wollen, steht im 2. Mose 20, Vers 12. Dort steht: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Das Gebot ist speziell und es wirft Fragen auf. Wir sind versucht zu sagen, wir wollen unsere Eltern ehren, dann werden wir lang leben. Und im Austausch vorhin haben wir viel diskutiert, man hat gelacht und ich glaube, wir wissen alle, wie es funktioniert, die Eltern zu ehren. Der Umkehrschluss wäre ja eigentlich dann, ehr Gott nicht, er ehrt die Eltern nicht und du wirst früh sterben. Okay, niemand von uns wird früh sterben. Wir alle haben irgendwie den Wunsch, ewig zu leben. Okay, vielleicht nicht so wie jetzt mit Leid und Schmerz, aber so wie wir es uns wünschen, oder? Schön und gut. Niemand von uns wird früh sterben. Aber das ist eigentlich nicht speziell an diesem Gebot. Wir erinnern uns an die letzte Sonntag, an die letzte Gebot. Als allererstes ist uns ein Gott vorgestellt worden, der für sich proklamiert hat, ich bin Gott, neben mir sollst du keine anderen Götter haben. Kein anderer kann es mit mir aufnehmen, kein anderer sollst du ehren, nur mich. Nachher haben wir kennengelernt, dass Gott heilig ist. Und wenn wir seinen Namen missbrauchen, seinen heiligen Namen, dann missbrauchen wir alles, womit sein Name auch Inhalt hat. Also wir treten eigentlich Gottes Gnade mit Füßen, wenn wir Gottes Namen missbrauchen. Und vor 2 Wochen haben wir uns auseinandergesetzt, dass Gott einen Tag in der Woche für sich selber beansprucht hat. Und jetzt, mit dem Gebot, eröffnet der Gott, wo alles so egoistisch, eifersüchtig für sich in Anspruch genommen hat, eine ganz neue Dimension. Man ist fast versucht zu sagen, es geht nicht mehr zwischen der Beziehung zu Gott und mir persönlich, sondern es geht um ein Familienverhältnis. Doch weit gefehlt. Es ist Gott persönlich, der für Vater und Mutter Ehr einfordert. Das erste Gebot, nachdem Gott Verhältnis zu sich selber regelt, ist das. Ein bisschen komisch. Haben wir nicht einen Gott kennengelernt, der sehr eifersüchtig ist und egoistisch, was die eigene Ehre anbelangt? Ganz offensichtlich schenkt Gott mit dem Gebot den Eltern einen Abglanz von seiner eigenen Ehre. Direkt, nachdem wir das festgestellt haben, regelt er eigentlich mit dem Familienverhältnis. Und Jesus hat mit seinem Kommen das Gebot nicht irgendwie aufgelöst oder aufgehoben, sondern vielmehr verstärkt. Im Neuen Testament lesen wir immer wieder von dem Gebot. Und wortwörtlich wird es der Paulus in Epheser 6 aufgreifen. Und ich habe euch da so eine wunderbar, schrecklich, herrliche Familie mitgebracht. Ich versuche das mal grafisch ein bisschen darzustellen. Ich danke meiner Frau für die Zeichnung, sonst wäre es nicht so schön. Also die Eltern, nein, die Kinder haben den Auftrag, die Eltern zu ehren. Ihnen gehorsam zu sein, sie zu achten. Und kurz wenige Vers später lesen wir davon, dass die Eltern den Auftrag haben, die Kinder in der Weise, wie es Gott gefällt, zu erziehen. Und das Geheimnis von all dem drin, was wir in Epheser 6 lesen, ist, alles passiert im Herrn. Eigentlich eine wunderbare Familiensituation, die wir uns vorstellen können. Ich tue da mal jetzt ein Herzchen drin. So hat sich Gott ausgedacht. Kinder ehren die Eltern, weil sie so wunderschön, klug und voller Weisheit sind? Nein, natürlich nicht, weil sie wissen, sie ehren ihre Eltern, weil sie wissen, wenn sie ihre Eltern ehren,
schließlich Gott selber geehrt wird. Und Eltern wissen, wir wollen unsere Kinder erziehen, so wie es Gott gefällt, weil wir damit Gott selber die Ehre geben. So hat sich Gott ausgedacht. Aber es ist nicht allein das, sondern es ist der einzige Weg, wie eine Familie liebevoll und harmonisch miteinander lebt. Ein Modell, das glücklich macht. So hat sich Gott ausgedacht und vorgestellt. Und es ist wirklich gut, dass wir alle in diesem Familienmodell leben. Vielleicht verkrampft sich jetzt der eine oder andere schon unter euch und das Herz fängt langsam an zu stöhnen. Ach nein, nicht so eine Frömmigkeitspredigt, moralische. Gut, wenn das passiert, denn ich liebe es, wenn es persönlich wird. Und jetzt wird es erst richtig persönlich. Ich habe noch keine einzige Familie kennengelernt, die so lebt. Und ich spreche nicht von gottlosen Familien, die nicht wollen, dass Gott das Zentrum ist von ihrem Leben. Ich spreche von uns. Und wir wissen es, aber es ist noch erstaunlicher, dass Gottes auserwählte Personen total schreckliche, abgrundtiefe Familienverhältnisse haben. Wir lesen vom Vater Noah, wo durch seinen jüngsten Sohn sturzbetrunken gemacht wird. Es ist der erste betrunkene Vater, der uns begegnet. Später wird der Vater Isaac durch seinen zweitgeborenen Sohn durch eine List betrogen. Ein Vorschlag, den seine Mutter gemacht hat. Und der Mann hat Jakob geheissen. Und der Schmerz und der Zerbruch, der in seiner Familie passiert, den kann man nicht einmal aussprechen. Seine 12 Söhne, sie haben sich gegenseitig überboten im Entehren von Vater und Mutter. Bis schließlich der zweitjüngste Sohn, der Josef, verkauft worden ist. Hiob hat sich seine Haare ausgerissen wegen seiner Kinder. Der König David wird von seinem eigenen Sohn verstoßen vom Thron weg. Es herrscht Chaos im einst so wunderbaren und herrlichen Königreich. Ich liebe die Bibel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Alles wird aufgedeckt. Ich bin zwar froh, dass meine Familiengeschichte nicht da drin ist und wahrscheinlich ihr auch. Die Bibel deckt alle Familienverhältnisse auf, und zwar von den Auserwählten, von den Heiligen. Aus dem Familienparadies ist irgendwie ein Meer von Blut und Tränen geworden. Die Kinder treten der Mama auf die Füße und wenn sie älter werden, aufs Herz. Die Väter schmeißen die Söhne weg. Oder die Väter werfen die Söhne aus der Wohnung raus und die Söhne verachten ihre Väter. Also man könnte eigentlich das Herz mal wegnehmen, weil das stimmt ja nicht. Vielmehr ist es der Blitz, der da passiert. Und da oben ist auch immer mehr Zerbruch. Und wir fragen uns, oder manche können auch schreien, je verwandter, desto verdammter. Und wir fragen uns, wie ist nun der Wurm in unsere Familie hineingekommen? Warum ist Familie so kompliziert? Doch ehrlich gesagt sind das Fragen aus dem Mittelalter. Heute, wenn wir uns umschauen, da herrscht gar keine Aufregung. Es ist gar keine Not. Vielmehr sehen wir Gleichgültigkeit. Es prägt uns Sätze, hey, schau für dich, gell? Ist gut, wenn es in deiner Familie stimmt. Die Hauptsache stimmt für dich. Familie ist eh ein dehnbarer Begriff geworden. Man hat das Gefühl, man lebt nach dem Motto, je komplexer, desto normaler. Die Serie von den 10 Geboten wollen wir uns mit Wert auseinandersetzen. Wir wollen unsere Gesellschaft hinterfragen, uns herausfordern, Impuls setzen und hinterfragen. Und jetzt, wenn wir uns hinterfragen, gibt es denn einen Wert, wo was Familie anbelangt, allgemeingültig ist? Gibt es einen Wert, wo uns nicht gleichgültig ist, sondern für alle Menschen gleichgültig ist? Wie sollen wir unsere Eltern ehren, wenn sie eh tun, was sie wollen? Oder aus der Sicht vom Kind, ihr lebt eh hinter dem Mond, was wollt ihr eigentlich? Du verstehst meine Situation eh nicht. Und Kind oder die Eltern schreien verzweifelt, warum soll ich dir überhaupt erziehen? Dir ist doch eh alles egal. Mach doch, was du willst. Die Zahl der frustrierten Lehrer nimmt stark zu. Kinder scheinen keinen Respekt mehr vor Autoritätspersonen zu haben, wie Lehrer und andere Menschen. Und die tragische Wahrheit, die sich hinter dem wunderschönen Gebot verbirgt, ist, wenn der Mensch seinem Gott nicht ehrgibt, wird er sie auch Vater und Mutter vorenthalten und schließlich hat er die Ehrfurcht von allen Menschen verloren. Was können wir machen? Wenn uns die Familie am Herzen liegt, wenn wir wollen, dass unsere Familie nicht so wie da im Zerbruch liegt, was können wir machen? Veränderung, wenn wir Veränderung in der Familie wünschen, dann fängt ihr nicht beim anderen an, sondern bei mir selber. Und als erstes, was klargestellt muss werden, ist Gottes Beziehung. Wenn Gottes Beziehung irgendwie in Schieflage geraten ist, dann sind alle anderen Beziehungen auch irgendwie im Bruch. Warum? Ich mache jetzt kurz eine Klammer auf. Ich will sie aber gerade wieder schliessen. Ich mache sie auf für all die, die ein bisschen weiterdenken wollen. Wenn wir eine Gottesbeziehung haben, dann ist Gott der Ausgangspunkt von all unserem moralischen und ethischen Verhalten. Also er bestimmt, was wir machen und tun. Wenn aber Gott nicht unser Ausgangspunkt ist für unser moralisches und ethisches Verhalten, ich warte kurz. Vielleicht können gerade alle prüfen, Flugmodus vielleicht reinschalten. Ich fange nochmal von vorne an, gut. Also, ich mache kurz Klammern auf. Wenn Gott der Ausgangspunkt ist von all unserem ethischen und moralischen Verhalten, dann tun wir das, was Gott gefällt. Aber wenn wir Gott wegwerfen, Gott uns nicht wichtig ist, dann gibt es keinen Ausgangspunkt mehr. Zum Beispiel ein Mensch kann dann für sich behaupten, ich möchte fürsorglich sein, aber ein anderer kann wieder behaupten, das ist mir völlig wurscht, mach du Fürsorglichkeit, ich würde viel lieber unberechenbar sein. Und keiner kann ihn daran hindern. Und wenn wir den Gedanken zu Ende denken, dann bedeutet das ganz konkret, Menschen, die ohne Gott leben, haben keinen Grund, warum sie Menschenrechte oder irgendwelche Moral sollten einhalten. Viele Formen sind auch in der Gesellschaft schon erkennbar. Gott sei Dank, wortwörtlich Gott sei Dank, haben die viele ihr Lebenskonstrukt auf dem, wo sie draufstehen, nicht bis zum Ende gedacht. Und Gott sei Dank haben wir in der Schweiz ein Rechtssystem, das noch auf Basis der christlichen Werte basiert. Wehe uns, wenn der Rechtsstaat vom Menschenwert gebaut wird. Es wird die Zeit sein, wo Noah die Arche gebaut hat. Jeder tat, was ihm gut dünkte. Ich schließe wieder Klammern. Wenden wir jetzt uns der Familie zu. Es liegt alles im Bruch. Und das Geheimnis oder das Spezielle an dem Familienverhältnis ist, trotz allem, obwohl er gewusst hat, dass seine eigenen auserwählten Familien im Bruch liegen, hebt Gott irgendwie an dem Modell fest. Wir können also sagen, Gott bleibt der Vater. Und das Unbeschreibliche ist, dass Gott uns nicht unserem eigenen Schicksal überlässt, nicht unserer eigenen Ohnmacht allein lässt, sondern ihm gebührt die Ehre, er hat die Lösung für uns bereit. Im Psalm 68 lesen wir, Gott ist ein Vater für Waisen, ein Anwalt für Witwen, Er schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. Gefangene führt er in die Freiheit und Wohlergehen. Wer Gott aber verwirft, bleibt davon ausgeschlossen. Und heute wissen wir genau, wie Gott das wahr gemacht hat. Er hat den Retter gesandt in die zerbrochenen Familienverhältnisse. Und wie sieht der Retter aus? Seltsam. In Form von einem Sohn. Ausgerechnet ein Sohn soll der Retter sein. Und die Rettung passiert so, dass ein Vater seinen eigenen Sohn dahin gibt, damit Familienverhältnisse heil dürfen werden. In der Mitte von unserem Glauben steht also ein Vater, der uns durch alles liebt. Und ein Sohn, der das heutige Gebot über alles, was wir je tun können, überboten hat. Er hat den Vater geehrt, indem er seinen Lebenswille bis zum Schluss vollbracht hat. Seit Jesus Christus gibt es für Väter und Mütter, für Pflegemütter, die nie am eigenen Kind haben Liebe und Leid erfahren können. Seither gibt es für alle, die Familienwunden tragen, einen Zufluchtsort. Viele von euch auch haben den Zufluchtsort gefunden. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, hast du den Zufluchtsort? Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Trotzdem bleibt es irgendwie schwierig, in dem Familienverhältnis drin zu leben. Weil viele von euren Familienmitgliedern haben wahrscheinlich Gott nicht als Dach über dem Familienhaus. Viele von euch, ich kenne es aus der eigenen Familie, wehren sich sogar gegen eure Ansichten oder gegen eure Überzeugungen. Erstaunlicherweise finden wir nie in der Bibel eine Aufhebung als Grund für das Gebot. Vielmehr wird es verstärkt und wir werden aufgefordert, Licht zu sein. Am Freitagabend bin ich mit meiner Frau da in Horn, kann mir ganz schön am See auf ein Bänkchen hocken und uns hat einen wunderschönen Nachthimmel gezeigt. Und in dieser Nacht, in dieser dunklen Nacht, ist mir wieder einmal mehr vor Augen geführt worden, wie hell eigentlich das Licht ist. Es scheint durch die ganze Umgebung durch. Und wir dürfen solche Hoffnungslichter auch sein für die Familie. Gott ist der, der uns verändert hat. An Jesus Christus ist deutlich geworden, was es heisst, Vergebung und Versöhnen. Denken wir an unsere eigene Kindheit zurück. Viele leben ja nicht mehr im Elternhaus, sondern haben eine eigene Familie. Viele von euch haben vermutlich Familiendramas erlebt. Was hat überwogen, die Liebe oder die Verachtung? Sind eure Eltern gute Vorbilder gewesen? Vieles haben wahrscheinlich eure Eltern gut gemacht, worüber ihr sehr dankbar seid. Aber vieles haben sie auch vermasselt. Was jetzt? Viele Kinder scheitern an diesem Punkt. Wie kann ich meine Eltern ehren, wenn sie keine guten Eltern gewesen sind oder keine guten Eltern sind? Es ist unmöglich, den Eltern zu vergeben für das, was sie uns angetan haben. Was wir können, und darin sind wir richtig gut, Sachen unter den Teppich kehren, Sachen ignorieren im Familienhaus, nicht mehr darüber sprechen, aber eigentlich fördert das nur den Hass und der Unmut gegenüber anderen im Familienhaus. Welche heilende und kraftvolle Botschaft haben wir doch in Jesus Christus. Du kannst deine Eltern lieben und ehren, weil du weißt, Jesus Christus liebt dich. Du kannst deinen Eltern vergeben für all das, was sie gemacht hat im Leben, weil Jesus für dich vergeben hat. Vielleicht kommt es nie zur Versöhnung. Das kann sein. Aber was du kannst machen, ist vergeben. Weil Jesus Christus dir selber vergeben hat. Mit der Kraft von Jesus Christus, wo in dir selber am Werk ist, kannst du deinen Eltern vergeben und auch anderen Mitmenschen. Das Geheimnis von Jesus, also dem ganzen Familienmodell, ist eigentlich Jesus Christus. Er steht über dem Blitz. Und bevor Jesus Christus deine Familie retten möchte, möchte er dich persönlich retten. An Jesus Christus können wir lernen, was es heisst, dass Wahrheit befreit und Lüge in der Familie Gift sind. Wir können erfahren, dass Dankbarkeit und Wertschätzung ein Segen für die Familie ist und Egoismus und Selbstverwirklichung ein Fluch, der die ganze Familie zerstört. Wenn wir Gott ehren, dann werden wir von ihm verändert. Und irgendwie, wenn sich Beziehung zu Gott vertieft, dann werden wir auch feststellen, dass sich Beziehung zu unseren anderen Menschen sich auch verändert. Wir können also an unserem eigenen Herzen prüfen, ehren wir unsere Eltern, um von ihnen Anerkennung und Liebe zu bekommen? Oder ehren wir unsere Eltern, weil wir wissen, damit geben wir Gott letzten Endes die Ehre, die allein ihm zusteht? Gott meint es ernst mit dem Gebot. Es liegt ein Segen drauf, so mehr sogar, eine Verheißung. Du wirst lange leben. Wir könnten den Umkehrschluss führen, den ich am Anfang gesagt habe. Wir könnten sagen, okay, er geht nicht und du wirst früh sterben. Doch der Gedanke führt ins Leere, weil der Tod ist etwas, was wir alle mal erfahren werden. Und wahrscheinlich kennen viele von euch, auch ich, Kinder, die viel zu früh gestorben sind, die nicht einmal die Chance hatten, um meine Eltern zu ehren. Es ist eine Spannung, die ich heute Morgen nicht auflösen kann, aber auch nicht verschwiegen kann. Es gibt zwar einen Gesamtzusammenhang, warum der Tod in die Welt gekommen ist. Der Tod ist eine Realität, weil wir Menschen Sünder sind. Doch warum der Einzelne genau dann, zu diesem Zeitpunkt, hat müssen sterben, hat oft keinen erklärbaren Sinn. Vielmehr macht der Tod deutlich, unser Leben haben wir nicht selber in unseren Händen. Wir Menschen würden natürlich wittern, hey cool, ehren wir unsere Eltern, dann werden wir lang leben. Wer so denkt, hat leider das Gebot nicht verstanden. Wenn wir uns also zum Schluss nochmal konkret der Frage widmen, was heisst, unsere Eltern zu ehren heute? Wir haben festgestellt, dass wenn wir unsere Eltern ehren, Gott selber dir zuteil wird. Aber man könnte auch das Ganze umformulieren und sagen, wenn du willst, dass die Beziehung zu Gott sich vertieft, dann willst du eine gute Beziehung zu deinen Eltern pflegen, weil da liegt ein Segen drauf. Gott hat so angeordnet. Egal, ob wir jünger sind, ob in der Familie wohnen, ob wir eigene Familie haben oder schon älter sind. Vielleicht ist ja bei euch, bei den einen sogar, sind ihr das Familienoberhaupt, aber euch ist gar keine Generation mehr. Dann dürft ihr Vorbilder sein für alle unteren Generationen, wie ihr euren Vater im Himmel ehrt. Und schön ist ja, liebe Kinder, am Ruf zum Gehorsam gegenüber den Eltern steht nicht irgendeine Willkür da, sondern Eltern werden genauso ihre Pflicht hineingenommen, Kinder zu erziehen, wie es Gott gefällt. Vielleicht erinnern wir uns am Video zum Einstieg, wenn wir unserer Mutter helfen wollen beim Abwaschen, aber eigentlich uns innerlich dagegen sträuben, ist auch ein guter Gradmesser, dann ehren wir. Dann helfen wir zwar der Mama, aber geehrt ist niemand geworden. Und es ist interessant, dass der Paulus wirklich im Epheser 6, liebe Kinder, die noch bei den Eltern wohnen, lesen mal das durch, das ist wirklich wichtig. Dort steht, dass der Paulus das Gebot eher direkt mit Gehorsam verknüpft. Also wir sollen das tun, was unsere Eltern sagen. Liebe Teenager und liebe Jugendliche, ich spreche jetzt euch direkt an. Nehmt das Gebot wirklich zu Herzen. Gehorch Gott, indem du freudig die Bitte von deiner Mutter und von deinem Vater erfüllst. Ein murrender Geist wirkt dunkle Schatten über die familiäre Atmosphäre. Aber ein Geist von Gehorsam, von Gutmütigkeit, von Demut ist der beste Weg, um die Spannungen innerhalb der Familie zu lösen und zum harmonisch miteinander zusammenzuleben. Wenn wir nicht mehr im elterlichen Haushalt leben, wie die meisten von uns, sollen wir darauf bedacht sein, unsere Eltern mit einbeziehen, mit dem, was wir machen und tun. Wir könnten ihnen zum Beispiel mal ein WhatsApp schreiben oder ihnen mal anrufen, wie es ihnen geht. Und ein Grund zur Ehre ist auch Wertschätzung entgegenbringen. Alle, die Eltern wissen, alle, die Eltern sind, wissen das, wie teuer es ist, ein Kind aufzuziehen. Aber das Finanzielle ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was Eltern investieren an Sorgen, Gebet, an Organisationen für ein Kind. Und wir können einfach ihnen dankbar Wertschätzung entgegenbringen für das, was sie an unserem Leben vollbracht haben. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, weil meine Eltern so lieb und fürsorglich zu mir gewesen sind. Ich möchte ihnen Danke sagen. Das Gegenteil von Ehre wäre Undankbarkeit. Und darum überleg dir ganz kurz und ganz konkret für nächste Woche, wie kann ich meinen Eltern nächste Woche meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen? Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo unsere Eltern unsere Fürsorge brauchen. Sind wir bereit, sie zu ehren und zu achten, indem wir ihnen helfen? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es ist ein Gebot, das uns alle herausfordert. Es ist ein Gebot, wo wir kommen und einfach erkennen, wir schaffen es nicht. Es ist ein Gebot, wo wir so viele Fehler machen und oft haben wir Groll gegen unsere Eltern. Und himmlischer Vater, ich danke dir, hast du eine Lösung parat. Dürfen wir vergeben, wenn wir das Gebot übertreten haben. Dürfen wir unseren Eltern vergeben für das, was sie uns angetan haben. Himmlischer Vater, ich bitte dich für jede Familie da inne, dass wir doch Hoffnungsträger, Lichtträger dürfen zu unserer Familie, dass Zerbrochenheit wieder heil werden darf. Jesus, oft sehen wir nur das Theoretische, aber hilf uns wirklich praktisch Schritt zu tun. Schenk, dass wir wirklich deine praktische, heilende Hand dürfen erfahren in unserer Familie. Herr, und ich bitte für jede einzelne Familie da drin, segne du sie, rüste du die Eltern aus mit Weisheit, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Und schenk uns Kind ein gutmütiges, gehorsames Herz, damit wir unsere Eltern dürfen ehren und loben für das, was sie gemacht haben. Damit du, aber Vater, schlussendlich alle Ehre bekommst. Denn dir allein gehört alle Ehre. Amen.